Dann beten wir und starten. Danke dir, Herr, dass wir hier sein dürfen. Danke dir, dass wir dein Wort zur Hand nehmen können, dass wir darin lesen, studieren dürfen, dass wir ja, viele, viele Schätze darin entdecken dürfen. Gestern erst kam es in der Tageslosung, sind ja alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Und das wollen wir entdecken. Wir wollen das in deinem Wort sehen. Aber du weißt, wie wenig dass wir dazu in der Lage sind. Bitte öffne unsere Augen, lass unsere Ohren gut und gesund sein, damit wir es hören und verstehen, damit es sich in unseren Herzen festsetzt und dass wir eine gute Grundlage haben für all unser weiteres Leben, das du für uns hier noch vorgesehen hast. Danke dir, dass wir dich kennen dürfen. Danke für dein gutes, heiliges Wort. Amen. Ja, wir sind ganz am Ende von unserer Reihe Christ und Gesetz. Haben jetzt 11 Einheiten durchgemacht zu dieser spannenden Frage. Wir sind eigentlich mit dem Thema beschäftigt, Jesus Christus im Alten Testament. Das ist so das grobe Überthema. Jetzt sind wir aber zu 2. Mose 20 gekommen, zur Tafel von den 10 Geboten. Und da haben wir gesagt, okay, lass uns die Zeit nehmen, genau nachzuschauen. Was hat das mit uns als Christen noch zu tun? Oder hat es etwas mit uns zu tun? Oder inwiefern hat es was mit uns zu tun? Ja. Das war die Fragestellung. Und dann haben wir uns über viele Strecken und über viele Themen davor gearbeitet und sind jetzt am Abschluss. Ich wollte heute die ein oder andere schwierige Stelle nochmal so vielleicht anschauen und sagen, ja, wie sieht's aus, wenn wir das alles durchgenommen haben, was wir bis jetzt durchgenommen haben. Was bedeutet das dann? Ja, in Anbetracht dessen, dass wir hier zwei Neueinsteiger mit dabei haben, würde ich vielleicht kurz sagen, lass uns ganz kurz wiederholen. Was sind so die Dinge, die wir bis jetzt gelernt haben? Was meint ihr? Wir haben angefangen, wie sind wir, was waren so die groben wichtigen Feststellungen, die wir gemacht haben? Verhältnis, Christ und Gesetz. Wie stehen wir zum Gesetz? Ideen? Okay, also das allererste ist, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Das ist der nächste Punkt, ja. Aber jetzt im Alten, wenn ich das Gesetz erstmal, wir sind diesem Gesetz gestorben. Wir sind tot für dieses Gesetz. Ja? Das sagt die Bibel an vielen, vielen, vielen Stellen. Wir haben uns angeschaut, was es bedeutet, frei zu sein vom Gesetz. Ein etwas ganz Wunderbares, etwas Herrliches. Weil wenn es nicht so wäre, dann hätten wir ein schweres Joch zu tragen, oder? Das ganze Gesetz, das ist sehr, sehr umfangreich. Viele fassen es zusammen mit 613 Geboten. Ich habe sie nicht nachgezählt, ich habe nur die Zahl übernommen. Es wird so ungefähr stimmen. Es ist ein hartes Joch. Es ist ein hartes Joch. Und Paulus sagt, wir sind von dem frei. Ganz viele verschiedene Stellen haben wir da angeschaut. Apostelgeschichte 15 zum Beispiel. Was ist Apostelgeschichte 15? Gleich das bisschen blättern. Konzil, Apostelkonzil, gell? Und um welche Frage ging es da?
Auf die Heiden, welche Gesetze gelten ihnen?
Ja, genau, kann man so sagen, ja. Die sind jetzt zum Glauben gekommen, ist ja sowieso eine unglaubliche Sache, ja. Der Petrus geht da und verkündigt einem Heiden, geht zu ihm ins Haus sogar rein und verkündigt dem das Evangelium. Und die kommen auch noch tatsächlich zum Glauben. Also es ist eine Unverschämtheit eigentlich. Zum Glück gibt es manche solche in Gottes Vorsehung. Sonst wird es schlecht aussehen um uns. Aber also das passiert und dann muss er sich rechtfertigen. Und dann sind sie erstmal zufrieden. Okay, dann hat Gott den Nationen also auch Gnade gegeben. Aber dann kommt bald eine neue Frage, oder? Die Juden haben ihre Art und Weise zu leben, sie richten sich nach dem Gesetz, aber was ist jetzt mit den neu hinzugekommenen Heiden? Müssen sie es halten oder nicht? Müssen sie sich beschneiden lassen oder nicht? Und die 15, einige treten auf und sagen, müsst ihr euch beschneiden und das Gesetz halten, nach der Weise Moses. So, was haben die Apostel beschlossen? Mal Abkürzung nehmen. Müssen sie es halten oder nicht? Nein. Sondern was müssen sie halten?
So, kein Essen, kein Blut verzehren, sozusagen, und kein sexueller Unreinheit.
Ja.
Heißt es auch eigentlich.
Ja, was noch? Ja. Vom Erstickten sollen sie sich fernhalten. Mhm. Ja,
ja, genau.
Erstickten.
Ja,
also genau. Wie das Tier zu Ende kam.
Ja, genau. Ja. Ja. Also von diesen Dingen soll sie sich fernhalten. Also ist das unsere neue Messlatte oder ist das unser neues Gesetz oder wie verstehen wir das? Was meint ihr? Warum gerade diese vier? Wir haben uns auch auseinandergesetzt mit der Frage. Warum gerade diese vier? Spannend, ne?
Weil die Völker damit sehr stark belastet waren.
Ja.
Im Götzendienst.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich denke, es hat noch einen anderen Grund. Wenn wir hier lesen, die Begründung wird ja mit auch gegeben. Schauen wir mal in dem Vers 21 ist das. Denn Mose heißt es hier, 15,21, ja? Denn Mose hat von allen Zeiten oder von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn predigen, da er an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen wird. So, was ist mit Mose gemeint? Also, hat Mose noch irgendwo eine Zentrale, von wo aus er seine Leute ausschickt, die jeden Tag, jeden Sabbat ihn predigen? Und was geht's hier? Ja, es geht um das Gesetz natürlich, ja? Also das Gesetz wird die ganze Zeit überall gepredigt. Was hat es aber jetzt mit den Sachen hier zu tun, die wir jetzt hier gelesen haben? Was hat es damit zu tun? Das soll ja eine Begründung sein. Er sagt, warum geben wir euch diese vier Begründung? Weil in den ganzen, ganz verschiedenen Städten, egal wo die Nationen sich befinden, da gibt es auch Juden, denen der permanentes Gesetz vorgelesen wird. Und die Juden, das waren vier Punkte hier, die für die Juden besonders wichtig waren und ein besonders großes Gräuel waren. Und das hat nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass es vielleicht zu 100% im Alten Testament immer mit dieser Gewichtung zu finden ist. Dass wir für das Alte Testament sagen, das sind die vier Schlimmsten. Aber das hat erst mit Kultur zu tun, mit Entwicklung. Versteht ihr, gibt es ja in Gemeinderichtungen auch immer wieder Schwerpunkte, ja, wo man Schwerpunkte drauf setzt. Und so war das hier, dieser Schwerpunkt. Und was jetzt den Heiden gesagt wird, macht nicht irgendwelche Dinge, wodurch ihr unnötig Anstoß und Aufsehen erregt. Ja. Also das sind Dinge, wo ein Jude beobachtet dich, wie du Götzenopfer isst. Vorbei. Das kennen wir ja, gell? Römer 14, 1. Korinther 8, 1. Korinther 10, ganz viel auch im Neuen Testament. Also was die Begründung ist nicht, weil diese vier Dinge für Gott die allerschlimmsten wären, aber es ist ein Hindernis der Gemeinschaft mit anderen oder kann ein Evangelisationshindernis sein. So, also aber hier steht nichts von 10 Geboten, interessanterweise, gell? Hier steht nichts von das ganze alte menschliche Gesetz halten. Da steht nur diese vier. Und das zielt auf die Gemeinschaft. Weil wir finden das sonst nur noch in der Stelle, wo wir heute gucken, Apostelgeschichte 21. Und dann noch einmal, glaube ich, auch nochmal in der Apostelgeschichte. Aber sonst nirgendwo im Neuen Testament diese vier. Also, wenn sie so prominent und so wichtig wären, dann wird es wahrscheinlich noch öfter auftauchen. Gut, aber das haben wir alles durchgenommen. Wenn wir jetzt sagen, okay, und das ist, ja, es ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir jetzt einfach diese Stelle einmal lesen, von heute, Apostelgeschichte 21, Apostelgeschichte 21, Vers 18. Und das ist so eine, wo man sich fragt, ja, was ist jetzt? Also, Vers 18, am folgenden Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus. Und wir sind jetzt an einem Zeitpunkt, wo Paulus nach Jerusalem gegangen ist. Vorher wurde ihm vom Heiligen Geist offenbart, das, was ihm erwarten wird in Jerusalem. Und das war nicht Wellnessprogramm, das war Verfolgung, das war Leid. Aber Paulus war fest entschlossen, nach Jerusalem zu gehen. Und dann kommt er nach Jerusalem und dann heißt es, aber Paulus ging mit uns zu Jakobus und alle Ältesten kamen dahin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eines nach dem anderen, was Gott unter den Nationen durch seinen Dienst getan hatte. Sie aber, als sie es gehört hatten, verherrlichten Gott und sprachen zu ihm, du siehst, Bruder, wie viele Tausende der Juden es gibt, die gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrest und sagest, sie sollen weder die Kinder beschneiden noch nach den Gebräuchen wandeln. Was nun? Das ist schon ein Problem, was machen wir? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Tu nun dies, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die ein Gelübde auf sich genommen haben. Diese nimm zu dir, reinige dich mit ihnen und trage die Kosten für sie, damit sie das Haupt scheren lassen. Und alle werden erkennen, dass nichts an dem ist, was ihnen über dich berichtet worden ist, sondern dass du selbst auch zum Gesetz stehst und es befolgst. So, also 23 Fragen. Kurz zur Seite stellen noch, kommt gleich. Jetzt aber, was aber die Gläubigen betrifft aus den Nationen, so haben wir geschrieben und verfügt, dass sie sich sowohl vor dem Götzenopfer als auch vor dem Blut und Erstickten und Unzucht hüten sollen. Dann nahm Paulus die Männer zu sich, nachdem er sich am folgenden Tag gereinigt hatte, ging er mit ihnen in den Tempel, kündigte die Erfüllung der Tage der Reinigung an, bis für an jeden von ihnen das Opfer dargebracht war. So. Also, was lesen wir über die Nationen nochmal? Wie die zum Gesetz stehen? Sagen die vier Sachen, die haben wir ja damals beschlossen. Das ist klar, Paulus. Das ist eine Baustelle. Darüber reden wir jetzt hier nicht. Ja. Also, wir sehen schon mal, es ist nicht etwas, wo hier generell alle Christen betrifft, sondern wo ein spezielles Thema der Judenchristen auch ist. Ja. Wie sie weiterhin mit dem Gesetz umgehen. Was aber die Nationen anbelangt, sie sind frei. Sie sind frei davon. Sie müssen sich nicht danach richten. Sie müssen nicht versuchen, jedes einzelne dieser Gebote zu erfüllen. Aber bevor wir jetzt auf diesen Text eingehen, oder machen wir den Text nach, ganz am Ende, machen wir noch ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was uns betrifft. Ja, was ist jetzt aber mit denen? Ist doch komisch, oder? Was Paulus hier schreibt. Oder was über Paulus geschrieben wird. Also jetzt erstmal, sie verherrlichen Gott und sie hören über den Dienst, den er in den Nationen macht, und es ist alles wunderbar. Und das heißt, jetzt sagen sie, aber Paulus, ein Problem haben wir. Was ist das Problem? Das sind Tausende von Juden sind gläubig geworden. Und was heißt es? Sie sind alle Eiferer für das Gesetz. Mhm. Also es ist schon mal ein bisschen, wie soll man das auffassen, ja? Was bedeutet das Eiferer für das Gesetz? Ja. Also das ist erstmal die erste Frage. Die zweite Frage, es ist ihnen aber über dich berichtet worden, dass du alle Juden, die unter den Nationen sind, Abfall von Mose lehrest und sagst, sie sollen weder Kinder beschneiden, noch nach den Gebräuchen wandeln. Was nun? Jedenfalls werden sie hören, dass du gekommen bist. Und dann nimmt er diesen Vorschlag an, der Paulus, und macht das. Ja, wie ist das? Spielt Paulus einfach so hier den zuliebe das ganze Spiel mit, obwohl er eigentlich sagt, voller Quatsch? Oder war Paulus so ein Typ, der einfach so mal ein bisschen geheuchelt hat oder so? Mal so getan hat, als ob er... Kann das sein? Nein, kann nicht sein. Nein. Also er hat es gemacht, weil er gedacht hat, das ist richtig so jetzt, ja? Also wir lesen nicht zumindest davon, dass Gott ihn irgendwie dann rügt oder sagt, das hast falsch gemacht. Nee, Paulus hat nach seinem guten Gewissen gehandelt. Also es geht nicht einfach nur um irgendeine Show oder irgendetwas. Das ist wichtig. Das ist aber auch völlig klar. Wenn es heißt hier, dass sie Eiferer für das Gesetz sind, was bedeutet? Was könnt ihr euch vorstellen, was es bedeutet? Oder was es auch nicht bedeutet?
Ja, sie nehmen es sehr ernst.
Sie nehmen es ernst, ja. Mhm.
Und befolgen es und gucken halt, dass jeder das befolgt.
Ja, ja. Bedeutet es, dass sie versucht haben, durch das Gesetz gerechtfertigt zu werden? Vielleicht hatten einige damit zu kämpfen, dass es eine Gefahr war, bestimmt, gell? Wenn du so aufgewachsen bist, ist es klar, auf jeden Fall eine Gefahr. Aber dass die Apostel, die selber eine sehr klare Sicht mit der Zeit immer mehr dafür drauf entwickelt haben, und wir sind hier mehr und mehr am Ende vom Leben von Paulus, dass die das so weiter gefördert haben, das glaube ich nicht. Wir können ja Petrusbrief zum Beispiel durchlesen, was Petrus geschrieben hat, ja. Wir können Jakobusbrief lesen, werden wir später auch noch machen. Die haben schon eine klare Meinung zu dem Thema, was das Gesetz anbelangt. Also denke ich nicht, dass es hier darum geht, dass sie versuchen, vor Gott gerecht zu werden durch das Gesetz. Das nicht. Aber sie nehmen es trotzdem als Christen natürlich in einer begrenzten Weise, oder? Können sie 100% alle Sachen gleich so weitermachen, wie es im Gesetz steht? Nein, war es zum Beispiel nicht.
Brandopfer.
Ja, verschiedene Opferungen, oder? Das widerspricht ja direkt dem Werk, was Christus getan hat, beziehungsweise in Christus ist es ja erfüllt. Ja. Da kehrt man nicht wieder zurück zu den Bildern, zu den Schatten.
Ich habe mal eine Frage, ja. Wenn Paulus von sich sagt, dass er ein Eiferer fürs Gesetz war, das ist doch eigentlich in der Zeit, bevor er das Erlebnis hatte in Damaskus, wo er eigentlich die Christen verfolgt hat.
Das ja. Das ja, also in dem Kontext auf jeden Fall. In Philipper 3, da auf jeden Fall, da sagt er, er hat sehr, sehr für dieses Gesetz geeifert und gekämpft und alle anderen natürlich die Gemeinde verfolgt, sagt er im gleichen Kontext. Ja, ja, ganz klar. Aber hier bedeutet es das nicht. Aber die waren ein bisschen stinkig auf den Paulus, weshalb? So, das Gesetz war ihnen wichtig, es lag ihnen auf dem Herzen. Sie waren sozusagen einfacher fürs Gesetz, auch wenn sie nicht unbedingt durchs Gesetz gerechtfertigt werden wollten. Aber was war das Problem?
Ja, ich denke mal, das ging darum, dass sie in Jerusalem unter Juden leben und sich somit anpassen.
Ein Stück weit. Ja, so weit. Klar, die Gefahr ist immer da. Ja.
Dass sie da nicht zu weit abweichen wollen. Und dass sie durch ihren Wandel Juden für Christus gewinnen möchten.
Ja, aber was war jetzt das Problem? Was für ein Problem hatten die mit Paulus?
Er hat gesagt, sie sollen das eben nicht so richtig ausführen, das Gesetz.
Okay, also Paulus hat gesagt, die, wer sind die?
Juden.
Die Juden. Also die Juden sollen das Gesetz nicht ausführen. Jetzt, stimmt das? Hat Paulus das gelehrt? Hat Paulus gesagt, die Juden sollen sich nicht mehr beschneiden lassen? Hat er gesagt, dass sie die Feste nicht mehr feiern dürfen? All diese Dinge, hat er das gesagt? Hat er nicht gesagt. Also es handelt sich hier um ein Gerücht. Ja? Paulus hat es zu den Nationen sehr, sehr deutlich gesagt, dass sie das nicht machen sollen. Dass sie nicht meinen sollen, dass sie durch die Beschneidung gerechtfertigt werden. Oder so. Dass sie all sagen, wird es euch nicht nützen. Ja? Aber was die Juden anbelangt, das ist etwas anderes, okay? Wenn sie es, da ist die Herzenshaltung die Frage, ja? Wenn sie es, diese Beschneidung machen in dem ursprünglichen Sinne, wie es Abraham gegeben worden ist, nicht um dadurch gerecht zu werden, sondern als eine Bestätigung der Gerechtigkeit, die er schon vorher hatte. Das ist Römer 4, ja? Das war sozusagen das Siegel, also argumentiert Paulus durch das ganze Kapitel Römer 4, könnt ihr lesen. Das ist klar, aber das bedeutet nicht, dass er das den Juden so gesagt hat, aber du weißt ja, wie die Gerüchteküche funktioniert. Man erzählt das eine und das andere kommt an. Ja. Und ja, deswegen die Haltung von den Juden, die war sehr, sehr skeptisch Paulus gegenüber. War zumindest sehr, sehr skeptisch. Also das heißt, ich denke, es gab sehr, sehr unterschiedliche. Es gab ja Juden, die der Paulus auf seinen Missionsreisen hier getroffen hat, in der Türkei, in der heutigen, in Griechenland. Wie waren die Juden auf ihn zu sprechen? Da, wo er überall missioniert hat.
Nicht freundlich.
Apostelgeschichte 13, 14, 15, 16, 17 lesen, wie sie ihn von einer Stadt zur nächsten verfolgen und versuchen. Also, da war Hopfen Malz verloren. Wie war das mit den Juden, die in Jerusalem gewohnt haben? Wie standen die zu Paulus? Wie viel wussten die von Paulus? Also wir lesen in Apostelgeschichte 9, glaube ich, ist es, dass wir lesen, wie er in Jerusalem wirkt, eine Zeit, das ist ganz am Anfang, nachdem er zum Glauben gekommen ist. Aber danach lesen wir erstmal nicht mehr, dass er in Jerusalem ist. Also kann sein, dass sie gar nicht viel wussten von Paulus. Aber die jüdischen Christen, denen sind Gerüchte überbracht worden und die waren skeptisch. Ja. Und deswegen, übrigens, wenn wir jetzt hier ein bisschen weiter gucken, ab Vers 27 heißt es in Apostelgeschichte 21, 27, als aber die 7 Tage beinahe vollendet waren, sahen ihn die Juden aus Asien im Tempel. Okay, der ist schon eine ganze Weile dort unterwegs gewesen, ja, der hat verschiedene Sachen schon gemacht dort. Aber als ihn die Juden aus Asien sehen, also es ist aus der heutigen Türkei, die kannten den Mann und sagen, oh, jetzt den müssen wir schnappen. Ja, jetzt ist die einmalige Gelegenheit. Also da merken wir das, wie sie dazu gestanden sind. So, also ein Gerücht ist da und Paulus sagt, die Apostel machen ihm jetzt einen Vorschlag. Sie sagen, komm, wir machen so. Ah, hier sind 4 Männer. Die haben ein Gelübde abgelegt und jetzt schließt dich ihnen an, stell du ihnen für das zur Verfügung, damit sie das Haupt sich scheren lassen und so weiter. Was hat's damit auf sich? Haupt scheren lassen, Gelübde. Was bedeutet das? Hat einer eine Idee? Altes Testament. Mal suchen. 4. Mose. Schauen wir mal auf. 4. Mose Kapitel 6. Da lesen wir mal nach, um was es sich überhaupt handelt. 4. Mose 6. Vers 1. Und der Herr redete zu Mose, redet zu den Söhnen Israel, spricht zu ihnen. Wenn jemand, ein Mann oder eine Frau, etwas Besonderes tut, indem er das Gelübde eines Nazireers gelobt, um für den Herrn geweiht zu sein, dann soll er sich des Weins und des Rauschtranks enthalten. Essig von Wein und Essig von Rauschtrank soll er nicht trinken und keinerlei Traubensaft soll er trinken, auch nicht, und auch Trauben, frische oder getrocknete soll er nicht essen. Alle Tage seiner Weihe soll er von allem, was vom Weinstock bereitet wird und von den Kernen bis zum Schalen nichts essen. Alle Tage des Gelübdes, schau mal her, alle Tage des Gelübdes seiner Weihe soll kein Schermesser über sein Haupt kommen. Heißt, er soll sich Haare wachsen lassen. Je nachdem, wie lange es geht, dann können die Haare lang werden. Okay? Deswegen hatte Simson so lange Haare gehabt, der war so einer. Ja. Dann heißt es, bis die Tage erfüllt sind, die er sich für den Herrn geweiht hat, soll er heilig sein. Er soll das Haar seines Hauptes frei wachsen lassen. Und dann gibt es weitere Bestimmungen für ihn. Und dann Vers 13. Und dies ist das Gesetz des Nazireas. An dem Tag, an dem die Tage seiner Weihe erfüllt sind, soll man ihn an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringen. Er soll dem Herrn eine Gabe darbringen, ein einjähriges Lamm ohne Fehler als Brandopfer, einjähriges weibliches Lamm ohne Fehler als Sündopfer und ein Widder ohne Fehler als Heilsopfer. Und also verschiedene Dinge, die er hier was mit Opfer zu tun hat. Und dann Vers 18, schau mal. Und der Nazireer soll an dem Eingang des Zeltes der Begegnung sein geweihtes Haupt scheren und das Haar seines geweihten Hauptes nehmen, das auf das Feuer legen, das unter dem Heilsopfer ist. Und der Priester nehme die gekochte Vorderkeule und so weiter und weitere Bestimmungen. Also wir sehen hier, was mit einem Gelübde hier auf sich hat. Ja, es ist ein Gelübde, das unterschiedlicher Art sein kann. Ja, aber es hat damit zu tun, dass man sich besonders dem Herrn zur Verfügung stellen will. Ja, und für diese Zeit kommt man nicht mehr, geht man, streicht man seinen monatlichen Friseurbesuch, sagt, schickt jemand anders. Und dann, bis diese Zeit erfüllt ist, je nachdem, wie lange man dieses Gelübde abgelegt, für wie lange man das abgelegt hat. Genau das haben eben auch 4 von diesen Männern hier getan. Und die Zeit kommt jetzt bei ihnen zu Ende, dass sie dieses Gelübde erfüllt haben. Ja. Und jetzt sagen sie zu ihm, Paulus, wir haben diese 4 Männer hier, die haben ein Gelübde auf sich genommen. Mach doch das, was jetzt da eben geschrieben steht, all das, was angeordnet war, trage Kosten für sie. Ich weiß nicht, was für Unkosten damals da entstanden sind, aber sie mit unterstützen, um zu zeigen, dass er dahinter steht, was sie da eben tun, ja. Und sie lassen sich dann das Haupt scheren und tun das alles. Ich denke nicht, dass Paulus, ich denke, dass es bei den, wenn die Christen das gemacht haben, das in einer abgewandelten Form gemacht haben. Wir haben vorher über die Opfer gesprochen. Ich denke, in Christus sind sie erfüllt. Aber nichtsdestotrotz haben sie manche Dinge wahrscheinlich übernommen und weiter so durchgeführt mit dem Hauptscheren, mit verschiedenen anderen Dingen vielleicht, die da im Zusammenhang sind. Ja. In diesem Sinne, also von Opfern wird auch gar nicht sie gesprochen. Das ist sehr, sehr eindeutig. Also er soll für diese die Kosten tragen und dann ist so ihre Taktik. Dann werden alle sehen, dass du das Gesetz auch befolgst und dass du dazu stehst, das gar nicht stimmt, dass du versuchst, die Juden vom Gesetz wegzubringen. So, das ist die Taktik. Wir sehen natürlich in Vers 27, dass es leider nicht so ganz aufgeht, wie sie sich ausgerechnet haben, aber das war die Absicht, die er gehabt hatte. Die große Frage ist, warum ging Paulus darauf ein? Warum hat er sich darauf eingelassen? Was denkt ihr? Hätte es machen müssen, dann muss er. Nee, hätte er nicht. Warum hat er es gemacht?
Aus Liebe zu den Schwachen.
Aus Liebe zu den Schwachen, das ist eine gute Antwort. Und da kommen wir zu unserer Stelle, von der wir ausgegangen sind. Wenn wir euch erinnern, 1. Korinther 9. Wenn ihr eine Frage dazu habt, wie wir als Christen zum Gesetz stehen, dann diese Stelle doppelt einkreisen, weil die ganz, ganz wesentlich und zentral ist. 1. Korinther 9, Vers 19. 1. Korinther 9, Vers 19. Und wir haben es schon öfter gelesen, aber damit es sich setzt, lesen wir es noch einmal. 1. Korinther 9, Vers 19. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin. Okay, Paulus sagt, ich habe so gesehen, aus einer Perspektive, in einer bestimmten Art und Weise, bin ich eigentlich allen gegenüber frei. Ich habe keine Verpflichtungen. Ich bin niemandem unterjocht. Ja, eigentlich. Weil Christus mich frei gemacht hat. Ja. Aber, obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht. Damit ich so viele wie möglich gewinne. Das reicht eigentlich schon, gell? Also warum Paulus das hier macht. Weil er möglichst viele gewinnen will. Weil er dafür kämpft. Schaut mal den Epheserbrief an, wie Paulus für die Einheit von Juden und Heiden kämpft. Wird er nur wegen seinem Stolz sagen, dass er das jetzt nicht macht? Nein. Das ist, wo es immer zu vermeiden ist und wo es nicht darum geht, dass man von der Lehre her auf einen falschen Weg abbiegt. Da gibt es keine Schmeichelkurs. Aber da, wo es nur um eigenen Stolz geht, das ist was anderes. Da sagt Paulus, nein, ich mache mit denen an zum Sklaven. Schaut, und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die untergesetzt sind, wie einer untergesetzt. Okay, sehen wir das, ja? Nicht als einer oder der untergesetzt, aber wie einer untergesetzt. Ja? Er ist frei, ob er das tut oder nicht. Aber aus Liebe entscheidet er sich so. Damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz. Denkst du, ja, was jetzt? Du bist nicht unter Gesetz, aber bist auch nicht ohne Gesetz, was jetzt? Ja, also denen, die ohne Gesetz sind, das sind die Heiden. Denen lebt er ohne all diese Dinge, ohne all diese Vorschriften, die es da gibt. Er passt sich in Bezug auf die äußeren Dinge, passt er sich an ihre Lebensweise an. Obwohl ich nicht ohne Gesetz bin, sagt er vor Gott, sondern unter dem Gesetz Christi. Und das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel, den wir uns erarbeitet haben, wo wir gesehen haben, das ist das, was uns regiert. Was ist aber das Gesetz Christi? Die Liebe. Es ist die Liebe, ja. Dieses Doppelgebot, ja. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Das ist das die Überschrift, haben wir gesagt. Aber das Gesetz Christi geht natürlich darüber hinaus. Das Gesetz Christi ist alles, was er uns gelehrt hat. Alles, was wir in der Nachfolge von ihm lernen. Alles, was wir an ihm beobachtet haben und wo wir hinterhergehen. Ja? Das ist das Gesetz Christi. Also Paulus ist hier in der Apostelgeschichte 21 völlig frei, das nicht zu tun. Er muss es nicht, aber aus Liebe gegenüber den anderen tut er es, um dem Evangelium keinen Anstoß zu geben, kein Hindernis in den Weg zu legen. Wir sehen das übrigens an anderen Stellen auch noch in der Apostelgeschichte. Wem fällt eine ein? Ich kann auch ein bisschen blättern, vielleicht kommt er dann drauf. Wir finden sehr ähnliches Verhalten von Paulus auch an anderen Stellen in der Apostelgeschichte noch. Dass er etwas tut, was er eigentlich nicht tun müsste, um den Juden keinen Anstoß zu geben. Ich kitzel euch so ein bisschen raus, weil ich weiß, es ist ein bisschen spät. Nicht, dass ich denke, ihr müsst alle Sachen wissen.
Mensch, das, was er gesagt hat, es würde mir doch zustehen, also ich komme hier, predige euch, diene euch, und dann würde es mir zustehen, dass ihr mich versorgt, aber genau das mache ich eben nicht, sondern ich erarbeite mir meine Unterhaltung.
Ja, also das ist 1. Korinther 9, das hat, das hat einen großen Zusammenhang, weil das der Text ist, den wir jetzt, der sich vor dem Text anschließt, den wir gerade gelesen haben. Also deswegen hat das viel mit dem Thema zu tun. Aber Apostelgeschichte.
Meinst du den Umgang mit Götzenopferfleisch?
In der Apostelgeschichte spielt das nur in der Stelle die Rolle, wo wir es gelesen haben. Apostelgeschichte 16. Packen wir mit auf. Und gleich klingeln die Glocken, das habt ihr schon oft gehört. Aber wie gesagt, nicht, dass ihr erwartet, dass ihr alles wisst, aber um euch ein bisschen herauszufordern, der späten Stunde wegen. Apostelgeschichte 16, Vers 1. Paulus, heißt es hier, er gelangte nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger mit Namen Timotheus, der Sohn einer jüdischen gläubigen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonion. Paulus wollte, dass dieser mit ihm ausziehe, und er nahm und beschnitt ihn, um der Juden willen, die in jenen Orten waren, denn sie alle kannten seinen Vater, dass er ein Grieche war. Okay? Sehen wir wieder, wie es genau das Thema ist. Genau das gleiche wie in Apostelgeschichte 15, wie wir hier haben. Ja. Was ist die Begründung? Beschnitt ihn um der Juden willen. Hier, denn Mose hat von allen Zeiten, alten Zeiten her jeden den predigt. Ja. Weil, und was hat Paulus, was war Paulus Missionsstrategie? Ich meine, pfeift doch auf die Juden, oder? Gehst halt von Stadt zu Stadt, musst halt nicht dahin gehen, wo die Juden sind, oder? Was war seine Strategie? Immer zuerst wohin? In die Synagoge. Denn das Evangelium, wie sagt in Römer 1, ist zuerst dem Juden und dann dem Heiden. Ja? Also das hat Paulus sich daran gehalten, dass er gesagt hat, ich bringe es zuerst den Juden, sie sind das gewählte Volk von Gott, und wenn sie es ablehnen, dann gehen wir zu den Nationen. Ja? Also, obwohl er der Apostel der Nationen ist, interessant. Also das ist die Begründung hier. Und er sagt, ich weiß, wenn ich den Timotheus mit mir nehme und die das alle wissen, oh, der hat einen griechischen Vater, das wird sofort die Riegel zumachen. Also Paulus hat an verschiedenen Stellen bekommen, die Gelegenheit bekommen, in der Synagoge aufzustehen und zu predigen. Wenn der Timotheus mitbringt und es klar ist, dass der kein Jude ist oder nicht beschnitten ist, der kommt gar nicht rein. Und aus diesem Grund sagt er, okay, Timotheus, muss unter den OP.
Was hat denn der Timotheus dazu
gesagt? Er war
einfach der Paulus beschlossen.
Ja, ich glaube, dass er es freiwillig getan hat. Ja. Auf jeden Fall, wir merken hier eine sehr, sehr ähnliche Situation. Und übrigens, Apostelgeschichte 18, wenn wir das aufschlagen, sehen wir noch etwas Interessantes. Apostelgeschichte 18, Vers 18. Da heißt es, nachdem aber Paulus noch viele Tage da geblieben war, das ist Korinth, wo er gewesen ist, nahm er Abschied von den Brüdern und segelte nach Syrien ab. Und mit ihm Priscilla und Aquila, nachdem er sich in Kenchrea das Haupt hatte scheren lassen. Das ist Paulus, so lese ich das. Denn er hielt ein Gelübde. Ist interessant, Paulus hat es auch gemacht. Ja? Paulus war dasselbe. Er hatte ein Gelübde abgelegt und dann in Kenchrea hat es erfüllt und hat sein Haupt scheren lassen. Okay, da sehen wir schon, dass es ein Stück weit angepasst auch ist, weil eigentlich sollte er im Tempel scheren lassen. Er hat die Freiheit, das auch unterwegs zu tun. Wir sehen auch hier, was denkt ihr, was könnten hier Ursachen gewesen sein, warum er es gemacht hat? Gute Frage, ne? Also ich denke, wir müssen berücksichtigen, Paulus war ein Jude. Er ist in dem Ganzen aufgewachsen und er wusste zwar, dass er selbst frei ist vom Gesetz, aber er hatte genauso die Freiheit herzugehen und zu sagen, die Dinge, die brauchbar und nützlich sind aus dem Gesetz, weißt du, du musst ja nicht gleich sagen, schmeiß mal alles weg, sondern die Dinge, die er für seine aktuelle Situation für nützlich und gut hielt, wenn er ein Versprechen ablegt und dann das dadurch nach außen deutlich macht, dass er seine Haare länger wachsen lässt, dann weiß jeder, oh, hat ein Versprechen abgelegt, was hast du denn für eins abgelegt? Ja, kann man nicht verheimlichen. Wenn er es für nützlich fand, das so zur Hand zu haben, hat er alle Freiheit, es zu tun. Ja. Übrigens für uns als Christen ganz genauso. Wenn wir Dinge im Gesetz lesen, wo wir denken, oh, das ist nützlich für uns, wir dürfen das machen. Der Punkt ist nur, dürfen wir hergehen und sagen, alle Christen müssen das so machen? Nein. Es sei denn natürlich, das Neue Testament sagt uns, dass wir so, dann ist es klar, ja. Aber wenn ich jetzt hergehe und sage, oh, ich denke für mich selber, ich werde kein Schweinefleisch mehr essen. Gut, mach das für dich, zur Ehre Gottes. Aber sag nicht deinem Bruder, dass er es auch machen muss. Okay? Das ist genau das Thema. Also in diesem Sinne denke ich, Paulus hielt sich selber auch in seinem eigenen Leben an verschiedene Dinge, die er für nützlich und für gut fand. Aber er wusste bei allem, dass er frei ist und er wusste, dass die Nationen frei sind, dass sie es nicht tun müssen. Und das ist so der Grund, sage ich mal. Also das ist zu dieser Stelle, die kam in unserer Bibellese vor und da kamen Fragen, deswegen dachte ich, ich will darauf eingehen und will sie die Bedeutung davon zeigen, damit wir es einschätzen können. Gibt es dazu Fragen? Weil sonst hätte ich noch eine weitere Frage, die wir anschauen können. Gibt es Ergänzungen, gibt es Fragen? Ich wiederhole auch gerne nochmal Sachen. Wir sind ein guter Lehrer. Zieht nicht nur sein Programm durch, sondern versucht zu erreichen, dass etwas verstanden worden ist. Das ist mein Ziel, mein Anliegen. Ist nicht so grob klar, was hier vor sich geht, warum Paulus sich entscheidet, manchmal dafür, warum er an anderen Stellen so dafür eifert und kämpft und sagt, den Nationen, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen, weil er ganz genau weiß, warum sie das machen wollen. Ja. Okay. Eine zweite Stelle, die einem vielleicht ein bisschen schwer fällt bei all dem, was wir schon besprochen haben, Jakobus. Wo auch sonst, gell? Jakobus Kapitel 2. Und da treffen wir mal auf eine Stelle, wo man denkt, oh, aber die spricht ja ganz anders eigentlich. Müssen wir alle Bibelstunden schon wieder revidieren. Neuauflage 2.0. Also wir lesen einfach mal. 2 Vers 1. Jakobus 2 Vers 1. Meine Brüder, habt den Glauben Jesu Christi, unseres Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eure Synagoge ein Mann kommt mit goldenem Ring, ein prächtigem Gewand, es kommt aber auch ein Armer in unsauberem Gewand herein, ihr seht aber auf den, der das prächtige Gewand trägt, und sprecht, setze dich bequem hierher, und sprecht zu dem Armen, ah, steh du dort, oder setz dich unten an meinen Fußschemel. Das ist krass, ne? Habt ihr nicht unter euch selbst einen Unterschied gemacht und seid Richter mit bösen Gedanken geworden? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben des und Erben des Reiches zu sein, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ihr aber habt den Armen verachtet. Unterdrücken euch nicht die Reichen und ziehen nicht sie euch vor die Gerichte? Lästern sie nicht sie den guten Namen, der über euch angerufen ist? Wenn ihr wirklich, jetzt schaut mal, jetzt kommt aber die Begründung, die spannende. Was ist jetzt? Jakobus, was machst du da? Wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Ohoho. Okay. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Ui. Ja, denn der da sprach, du sollst nicht ehebrechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nur nicht ehebrichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Ja, also was jetzt? Also wie können wir damit umgehen? Was meint ihr? Habt ihr eine Idee? Schwierig, gell? Weil er sagt, schaut mal, weil die Begründung ist schwierig. Das ganze Thema ist ja für uns klar, oder? Dass man nicht bevorzugen sollte. Dass wir jetzt nicht, und das ist gar nicht so einfach, gell? Kommt der Bürgermeister rein und hat im Schlepptau, unbewusst vielleicht, ja, hat er Prostituierte oder einen Alkoholiker, ja, und sagen wir, oh, du bleibst mal schön draußen hier, kriegst einen Kopfhörer. Und dem Bürgermeister sagen, oh, nimm den schönsten Platz hier. Ja, also ist gar nicht so einfach, aber einleuchtend ist es eigentlich schon. Ja, dass wir nicht keinen Unterschied machen sollen, dass wir nicht, dass wir unter den Nächsten, und das darauf will er hinaus, dass wir den Nächsten lieben wie uns selbst und zwar alle gleichermaßen. Also die Begründung, das ist uns klar, aber die Begründung ist schwierig, oder? Seht ihr, dass das schwierig ist oder seht ihr es gar nicht schwierig?
Aber ich denke, ja, es ist schwierig insofern, aber ich würde sagen, wenn das Gesetz irgendwie eine Heilsbegründung ist, ja. Luther hat gesagt, das Gesetz ist nicht schlecht, aber man muss es, wenn ich das Gesetz in meinem Leben als Hilfestelle irgendwo in meinem Leben benutze, das bringt mich weiter. Und es ist was Gutes, aber wenn ich plötzlich mein ewiges Leben draufsetze, dann mache ich das Fehler.
Ja, das ist schon richtig, aber das Problem hier ist ja, dass es hier darum geht, wir werden vom Gesetz als Übertreter überführt, das heißt hier, du bist aller Gebote schuldig geworden, das klingt sehr stark nach Anklage und so weiter, aber als Christen sind wir doch eigentlich durchs Blut frei, oder? Durchs Blut reingemacht, oder? Was jetzt? Für Jakobus halt nicht, oder? Doch, auch. Wisst ihr, wo die Lösung liegt? Ist mal Vers 12. Ist immer wichtig, weiterzulesen. Schaut mal. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Okay. Seht ihr? Also er stellt dem Gesetz, was er hier gerade gesagt hat, etwas gegenüber. Und sagt, verhaltet euch so wie welche, die nicht unter so einem Gesetz gerichtet werden wollen, sondern die unter dem Gesetz der Freiheit gerichtet werden wollen. Also das bedeutet, ihr wisst, und worauf er anspielt ist, dass er sagt, ihr wisst, wenn ihr, wie ernst Sünde ist, darauf will er hinaus. Es handelt sich nicht um ein Kavaliersdelikt. Weißt du, eigentlich bist du damit komplett verwirrt. Das reicht schon eigentlich, um dich komplett vor Gott zu verurteilen. Zum Glück ist es nicht so. Aber redet so und handelt so, benehmt euch so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit beurteilt werden sollen. Das heißt, was bedeutet das Gesetz der Freiheit? Das ist die spannende Frage, gell? Also das Gesetz der Freiheit bedeutet nichts anderes, als dass wir vom Gesetz frei gemacht worden sind und dem Gesetz Christi unterstehen. Ja? Also das bedeutet, wir sind frei, aber auf der anderen Seite hat uns Gott auch eine große, große Verantwortung mit hineingenommen, oder? Nicht zu sagen jetzt, Sünde ist egal, Den Armen können wir verachten, ist nicht so wild. Nein, wir sind, und das ist das, wo man sich immer so täuscht. Man sagt, ja, aber wenn du sagst, wir sind frei vom Gesetz, dann kann man ja machen und lassen, was man will. Ja, wenn du Fleisch lebst, dann ja. Aber wenn du wirklich, und schaut mal hier Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, 1 Vers 25, mhm. Kapitel 1 Vers 25, Entschuldigung. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat, der es erblickt hat, der das Evangelium verstanden hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, also dem es ernst nimmt, wo man die Frucht davon sieht, der wird glückselig in seinem Tun sein. Also, sehen wir das? Wer das Evangelium verstanden hat und davon ergriffen ist, der wird nicht einfach sagen, ist egal, kann leben, wie ich will, Sünde spielt nicht so die Rolle. Nein, der weiß, wenn ich nicht unter diesem Gesetz der Freiheit stehen würde, dann wäre jede einzelne Sünde mein Genickschlag. Dann wäre jede kleinste Sünde wird mein Leben verwirken. Das ist das, was Jakobus hier deutlich machen will. Seht ihr das? Also er will die Ernsthaftigkeit der Sünde herausstellen, aber er betont genauso gleich, er sagt, wir stehen unter dem Gesetz der Freiheit. Aber es bringt auch eine große Verantwortung mit sich. Es bringt eine große Verantwortung mit sich, Gott und seinen Willen ernst zu nehmen und nicht einfach nach dem Fleisch zu leben. Wir sagen an anderen Stellen, nicht als solche, die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben. Nein, auf gar keinen Fall. Gar keinen Fall. Oder 1. Petrus 1 sagt, wie sind wir auserwählt in der Heiligung des Geistes? Also, da ist Jakobus auch sehr, 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 sehr deutlich und sehr, sehr klar, dass wir nicht nach diesem alten Gesetz gerichtet werden, sondern nach dem Gesetz der Freiheit. Aber wir sollen auch wissen, was das bedeutet, nämlich, dass wir, wie ist das mit der Verantwortung nochmal? Diejenigen, die unter dem alttestamentlichen Gesetz stehen und die unter dem neutestamentlichen Gesetz stehen. Warum haben wir, die wir unter dem neutestamentlichen Gesetz stehen, eine größere Verantwortung? Was meint ihr? Das haben wir schon alles durchgekaut, irgendwann mal.
Im Alten Testament hatten sie sich ja selber anstrengen müssen oder mussten durch eigene Leistungen eigentlich das Gesetz halten, konnten es aber nicht.
Ja.
Und für uns ist Jesus gestorben. Also deswegen, also dieses, was er für uns getan hat, das ist ja so immens, das ist so groß. Ja. Also nicht, dass es eine Verpflichtung ist, aber irgendwie. Dankbarkeit ist auch zu wenig, aus dem Aspekt.
Es ist so. Und von dem her, was wir im Alten Testament haben, wir haben, wie gesagt, 613 Gebote. Aber an wen sind diese Gebote gegeben? Nochmal. An erneuerte Menschen? Nein, an hartherzige, die Gott nicht sehen und nicht erkennen können. Okay? Da ist schon viel Licht gegeben worden. Und das ist eine Verantwortung mehr, als andere bekommen haben. Aber wie viel mehr haben wir eine große Verantwortung, die wir von Gottes Geist, vom Evangelium überführt worden sind, die wir so viel verstehen dürfen, die wir ein Herz haben, Gott zu lieben, ihm nachzufolgen. Und das sieht man auch eben daran, dass wir nicht 513 andere Gebote haben, an die wir uns jetzt halten versuchen, sondern dadurch, dass wir vom Geist geleitet werden. Das bedeutet aber nicht, dass unser, wenn wir wirklich vom Geist Gottes geleitet sind, bedeutet es nicht, dass wir unser Leben weniger fromm werden wird, sondern mehr. Mehr.
Es ist nicht so, dass die Freiheit, also ich habe die Sünde erkannt in der Freiheit, die ich vorher bestimmt auch getan habe, aber ich habe sie gar nicht gesehen.
Ja, das ist das Problem.
Und dann habe ich sie erkannt und dann konnte ich sie zu Gott bringen, zu Jesus.
Ja.
Ja, also da muss ich was halten, weil ich es gar nicht sehe. Also ich muss mich dran halten, ich sehe gar nicht, wie sündig ich bin. Und durch die Freiheit kriege ich geschenkt, dass ich sehe.
Ja, und deswegen, weil wir, und das, ich vergleiche das mit diesem Kindstadium und mit dem Erwachsenenstadium. Ja? Als Kind hast du einen ganzen Regelkatalog. Von den Eltern sagen, Schuhe aufräumen, Jacke aufhängen, Teller leer essen, all diese Dinge. Wenn Nathanael 20 Jahre alt ist und in seiner Wohnung ist, umgezogen irgendwo, werde ich abends nicht anrufen und sagen, wie sieht's aus, Nathanael? Hast du deine Jacke aufgehängt? Also, das ist für uns ganz natürlich und ganz klar. Ja? Aber Paulus in Galater 4 macht das deutlich, ja, dass wir, solange der Erbe nicht mündig ist, ist er unter dem Gesetz und ist er unter all diesen Dingen. Aber wenn die Zeit, wenn die richtige Zeit gekommen ist, dann wird er reif und dann wird dann eine gewisse Eigenverantwortlichkeit gebracht. Und deswegen ist es etwas, wir haben eine riesige Freiheit, aber wir sind aufgefordert, diese Freiheit positiv zu gebrauchen und Jesus nachzufolgen. Ja. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, damit es nicht falsch verstanden wird. Ja, so haben wir eine kurze Zusammenfassung. Ich hoffe, dass diese zwei Stellen, die euch ein bisschen, die dem einen oder anderen ein bisschen Bauchschmerzen bereiten können oder denken können, oh ja, ist ja vielleicht doch nicht so, ja, dass wir ein bisschen mehr Licht haben auf diese Stellen. Die erste Stelle hat damit zu tun, dass Paulus sich demütigt und versucht, manche Dinge zu tun, um dem Evangelium keinen Anstoß zu geben, um für die Juden ein nicht unnötiges Ärgernis zu bereiten, um die Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden zu ermöglichen. Und das Zweite hier, das ist die Art und Weise, wie Jakobus versucht, die Ernsthaftigkeit der Sünde zu unterstreichen. Nicht aber uns unter das alte Gesetz zu bringen. Ganz wichtig. Sondern redet und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen und werden. Ja. Eins will ich abschließend noch sozusagen als Schlusspunkt dran heften. 1. Johannes 4, Vers 7 hatten wir auch schon aufgeschlagen. Damit will ich, sofern nicht weitere Fragen da sind oder weitere Stellen, die euch schwerfallen dazu, will ich das euch mitgeben und auch ermutigen, in dieser Freiheit zu leben, aber die Freiheit nicht für euer Fleisch zu gebrauchen, sondern um einander zu dienen, heißt es Galater 5. Ja, dass wir diese Freiheit benutzen, um unsere Gaben einzusetzen, um Gott zu verherrlichen, wo er uns hingestellt hat. 1. Johannes 4, Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, schau, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Lasst uns das mitnehmen. Lasst uns das den Motor sein, dass wir vor Augen haben. Und das ist das Wichtige, wenn wir nicht Gottes Liebe zu uns vor Augen haben, diese Liebe, dass er uns geliebt und hat, seinen Sohn gegeben hat. Dann werden wir kein Benzin haben. Dann wird Motor kein Benzin sein, um wirklich dauerhaft unsere Nächsten zu lieben, um uns für sie aufzuopfern, um Gott selbst wiederum zu lieben, so wie es angemessen ist. Lasst es uns ernst nehmen. Und lasst uns beten, wenn ihr nichts mehr zu ergänzen, hinzuzufügen habt. Würde ich Mut machen. Vater im Himmel, ich will dir dafür danken, dass wir dein Wort haben, dass wir es nicht nur benutzen können, einfach um unsere Systeme und Konzepte aufzubauen, sondern uns mit deinem ganzen Wort zu befassen und auch an die Stellen zu kommen, die uns zuerst schwer zu verdauen scheinen, um sie wirklich nahe anzuschauen, zu beleuchten, zu herauszufinden, was wirklich da geschrieben steht. Ja, ich will dir dafür danken, dass du uns herausgeholt hast aus der Knechtschaft des Gesetzes, Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir durch das Blut freigemacht worden sind, dass wir eine kaum abzuschätzende Freiheit in dir besitzen. Aber Herr, was ist es für ein wunderbares Privileg, dir und unseren Mitmenschen auch dienen zu dürfen. Ich will dich darum bitten, Herr, dass wir nicht in einer Blindheit meinen, dass du uns diese Freiheit gegeben hast, damit wir unser Fleisch hegen und pflegen, sondern motiviere du uns, Herr, und lass uns deine Liebe sehen, mit der du uns geliebt hast. Wenn wir das nicht sehen, ja, wie flach wird unser Leben bleiben? Ich will dich bitten, male es uns neu und neu und neu vor Augen, Herr, damit unser Herz entfacht wird, unser Leben für andere einzusetzen, für dich es aufzugeben, für dich zu leben. Herr, und in all deiner Gnade, lass uns Schritt für Schritt wachsen. Erziehe du uns, wie ein Vater seine Kinder erzieht. Wir brauchen das. Wir sind so davon abhängig. Ich danke dir, dass wir auch in dieser Gemeinschaft hier sein dürfen, um gemeinsam zu wachsen. Schenke du das, dass jeder durch den Glauben des anderen gestärkt und erbaut wird und dass wir mit neuer Kraft in den täglichen Kampf hineingehen können. Segne du dein Wort, mach es fest in unseren Herzen und pflanze dein Evangelium in unser Allertiefstes, in unser Innerstes, damit wir dich heilig halten in unseren Herzen. Amen.